Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Herzlich willkommen zu Ach so, dem Podcast für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Wie immer mit Eylem Emir, Türkin mit arabischen Wurzeln, langjährige Stadtteilmutter, Erzieherin und interkulturelle Trainerin. Heidemarie Brosche, seit 1977 Mittelschullehrerin und Fachautorin im Bildungsbereich. Beide haben sich an der Augsburger Schillerschule kennengelernt und tauschen sich seither intensiv aus. Und mit mir, Marion Buck-Kluger, Journalistin und Lehrerin. Heute widmen wir uns einer immer wieder hörbaren Aussage. Wie die erzogen werden, das muss sich ja auf die Schule auswirken. Eylem, was gibt es zum Thema Erziehung erst einmal aus Ihrer Sicht und Erfahrung zu sagen?
Da gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Zum Beispiel auch, wie wichtig für jegliche Form der Erziehung das Bild vom Kind ist. In Bezug auf unser Thema möchte ich die Aufmerksamkeit aber mal auf zwei Dinge lenken. Erziehungsstil und Bindung. Zunächst einmal zum Erziehungsstil. Was wir in Folge 4 über den Kollektivismus gehört haben, wirkt sich natürlich stark auf den Erziehungsstil. Denn um am Gemeinsamen festhalten zu können, müssen die Bedürfnisse des Einzelnen unterdrückt werden. Und dies geht nur über das Autoritäre. Denn wenn ein Mensch lernt, dass er seine eigenen Gefühle und Gedanken haben und äußern darf, passt das nicht zum Kollektivismus.
Interessant. Heidi, wie sehen Sie als langjährige Lehrerin, Autorin, die sich viel mit dem Thema Erziehung beschäftigt hat und selbst Mutter von 3 Söhnen ist, das mit dem autoritären Erziehungsstil? Sie haben das Thema ja in Ihren Büchern immer wieder berührt.
Ganz ehrlich, autoritäre Erziehung war und ist in nicht wenigen Teilen der Welt verbreitet und anerkannt. Sie war es auch hier bei uns und erfreute sich besonders im Nazi-Deutschland großer Beliebtheit. Gehorsam, Härte, Machtdistanz und Ignorieren der eigenen und der kindlichen Gefühle waren damals für viele schlichtweg normal. Inzwischen hat sich hier einiges getan. Erster Pendelausschlag in die extrem andere Richtung der antiautoritären Erziehung, dann partnerschaftliche Erziehung und inzwischen haben sich viele Fachleute auf das verständigt, was man autoritativen Erziehungsstil nennt. Wertschätzung, Bindung und liebevolle Führung gelten als Voraussetzungen für eine gute Entwicklung des Kindes. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass alle gleichgezogen haben. Und, wie wir von Eylem gehört haben, sieht es gerade in den Familien der Kinder und Jugendlichen, um die es uns in dieser Artikelserie geht, oft ganz anders aus.
Genau, Eylem. Wie konkret dürfen, müssen wir uns das vorstellen?
Beim autoritären Erziehungsstil steht das Kind in jeder Hinsicht weit unter den Erwachsenen. Deshalb spielen Wertschätzung und Bindung eher eine kleine Rolle. Und die Führung wird über Druck und Angst vor Strafe sichergestellt. Auch das Thema Machtdistanz spielt massiv in Kollektivismus rein. Hier in Deutschland herrscht ja in den meisten Familien eine geringe Machtdistanz. In den Familien vieler bildungsferne Migranten ist aber eine große Machtdistanz normal. Eltern und älteren Verwandten einen großen Respekt entgegenzubringen, gilt als grundlegende Tugend. Denn dahinter steckt der Gedanke, dass Ungleichheit zwischen den Menschen regelrecht erwünscht ist. In Bezug auf Schule heißt das, bei geringer Machtdistanz, so wie es hier in Deutschland zu erleben ist, erwarten die Lehrkräfte von den Schülerinnen und Schülern Eigeninitiative. Bei großer Machtdistanz aber sollte jede Initiative im Unterricht von der Lehrkraft ausgehen. Die Lehrkraft sagt, der Schüler macht.
Können Sie uns das mit der Machtdistanz bitte an einem konkreten Beispiel erklären?
Ja, zum Beispiel an den Tabus, die zur Machtdistanz gehören. So gilt zum Beispiel das Übereinanderschlagen der Beine bei Kindern und Jugendlichen vor Älteren als Tabu, als absolut respektlos. Die Älteren aber dürfen dies. Wieder ein Beispiel für erwünschte Ungleichheit. Ein weiteres Tabu, auch wenn die Eltern wissen, dass ihr Kind raucht, so darf es dies unter keinen Umständen vor den Augen der Eltern tun. Das macht man einfach nicht. Die Eltern wiederum dürfen sehr wohl vor ihren Kindern rauchen. Ich habe auch noch ein aktuelles Beispiel. Im Kindergarten war einmal die Kita-Leiterin bei unserem Stadtteilmüttertreffen dabei. Und am Ende räumte sie mit uns auf und spülte auch mit uns ab. Besonders eine syrische Mama war baff. Sie sagte zu mir: Schau mal, eine Leiterin spült mit uns Mamas. Kannst du dir sowas bei uns vorstellen?
Das klingt aber ja nun schon ein bisschen verrückt für uns, oder? Zumindest sehr anders.
Bleiben wir mal bei anders. Man weiß ja, wie viel am Modell gelernt wird. Wenn Kinder das genau so vorgelebt bekommen, wie Elim das beschrieben hat, lernen sie es also erstens am Vorbild und es wird ihnen zweitens erziehlich immer wieder eingebläut, wie Elim ja auch berichtet hat. Bei älteren Schülerinnen und vor allem Schülern lässt sich dann schon mal beobachten, wie sie selbst diese Ungleichheit übernehmen und sie auf die Kleineren anwenden. Sie sind jetzt die Großen, die die Kleinen ärgern und ihnen ihre körperliche Überlegenheit vorführen. Sie haben es ja immer wieder erlebt, dass keine Gleichheit herrscht, sondern dass der Status wichtig ist. Stimmt doch so, Elim, oder?
Ja, das stimmt absolut. Bei manchen Kindern beobachte ich auch Verhaltensweisen, die deutlich durch zu Hause nicht befriedigte Bedürfnisse entstehen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Übrigens wird von den Eltern nicht selten auch der verwöhnende Erziehungsstil praktiziert. Die Eltern erlauben dem Kind alles, setzen keine Grenzen, geben ihm keinen klaren Halt und nehmen ihr Kind immer wieder in Schutz. Sie verdrängen die Probleme also mit der Haltung: Es ist alles in Ordnung, mein Kind ist ein gutes Kind. Leider entsteht auch so keine sichere Bindung. Dazu kommt, dass innerhalb einer Familie oft auch unterschiedliche Erziehungsstile herrschen. Denn es findet ja eine geschlechterorientierte Erziehung statt, dem Mädchen gegenüber autoritär, den Jungen gegenüber verwöhnend. Die Älteren aber dürfen dies. Wieder ein Beispiel für erwünschte Ungleichheit.
Was ich an dieser Stelle einfach sagen muss: So wie ich immer wieder dem verwöhnenden Erziehungsstil begegnet bin, so scheint mir manchmal auch eine Art Laissez-faire-Stil zu herrschen, der sich für das Kind zwar nach viel Freiheit, aber auch nach viel Gleichgültigkeit anfühlt und damit letztendlich wie Geringschätzung. Auf jeden Fall nicht wie Wertschätzung. Das hat natürlich nicht unbedingt etwas mit dem kulturellen Hintergrund zu tun, aber mir scheinen manche Eltern auch irgendwie mürbe von all den Schwierigkeiten rund um Flucht, Migration und Entwurzelung und Umgewöhnung, sodass sie ihre Kinder buchstäblich gewähren lassen. Ich kann das sogar verstehen, dass man gar nicht mehr weiß, wie man es jetzt machen soll und dann einfach so gut wie gar nichts macht. Aber es ist halt für die Kinder sehr, sehr schwierig. Ich denke, dass die Eltern da wirklich Unterstützung bräuchten.
Elim, Sie haben ja vorhin schon das Wort Bindung erwähnt. Bevor es zu theoretisch wird, haben Sie vielleicht wieder eines Ihrer schönen Beispiele für uns?
Ja, klar. Ich hatte in meiner Gruppe einen Schüler, unaufmerksam und unkonzentriert. Alle Versuche von mir, ihm den Unterrichtsstoff nahe zu bringen, scheiterten. Es ging nichts in ihn rein.
Okay. Was haben Sie dann getan?
Ich habe erstmal das Lernen nicht mehr so wichtig genommen, sondern habe mich auf das Kind als Person eingestellt und mich bewusst um eine Beziehung bemüht. Ich habe versucht, öfter mal mit ihm über seine Gefühle zu sprechen, zum Beispiel: Du hast jetzt gerade Angst, du bist wütend oder du bist glücklich. Wir haben uns über Gefühle unterhalten, ja, regelrecht darüber philosophiert. Und allmählich habe ich gespürt, dass der Junge ein Gefühl von Sicherheit bekam. Er konnte dann seine Gefühle kategorisieren. Ah, so fühlt es sich an, wenn ich aufgeregt bin oder wütend oder eifersüchtig. Er wusste, er kann sich so verhalten, wie er sich eben selbst fühlt. Das sehe ich auch immer wieder bei Lehrkräften, wenn sie eine Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen und sich nicht nur für Unterricht und Stoffvermittlung zuständig fühlen. Nähe, Geduld, Anerkennung und das Zeigen von Wertschätzung können so viel bewirken.
Aber was hat Bindung und Wertschätzung jetzt mit dem Lernen zu tun? Schließlich soll dies in der Schule ja schon auch noch stattfinden.
Wenn der sicherer Hafen fehlt, kann nicht gut gelernt werden. Die unsichere Bindung bewirkt, dass Kinder im Unterbewusstsein mit den Gefühlen und Bedürfnissen beschäftigt sind, die mit den Bedürfnissen, die noch nicht befriedigt wurden. Nur Kinder mit sicherer Bindung sind aus dem sicherheitsspendenden Hafen heraus wirklich offen fürs Erkunden der Welt und damit auch fürs Lernen. Andernfalls wird im Körper das Stresshormon Cortisol produziert, welches im Hirn das Erkunden und Lernen stoppt. Auf den Punkt gebracht, es ist völlig verständlich, dass Kinder mit unsicherer Bindung in der Schule schlechtere Leistungen bringen als Kinder mit sicherer Bindung.
Wie kann denn dann der Grundstein für diesen sicheren Hafen gelegt werden? Was raten Sie, Heidi?
Sichere Bindung entsteht, erstens, wenn das Kind sich von der Bindungsperson bedingungslos angenommen fühlt. Und zweitens, wenn die Bindungsperson das Verhalten des Kindes richtig interpretiert und angemessen und prompt reagiert. Und so ist selbst eine total verwöhnende Erziehung eben kein Garant für eine sichere Bindung, weil die Bindungspersonen nicht angemessen reagieren.
Nun, wie verhält es sich mit dem bedingungslosen Annehmen in den Familien, von denen wir hier reden? Warum gibt es diese Unterschiede? Woher kommen sie und was bewirken sie?
Man unterscheidet die sichere Bindung und drei Arten der unsicheren Bindung. Jede dieser vier Arten kommt wohl in jedem Land der Welt vor. Es gibt aber eine Tendenz, das hat eine Studie belegt, dass in Familien aus dem arabischen und afrikanischen Raum öfter keine sichere Bindung geschaffen wird, sondern dass dort zwei Arten der unsicheren Bindung öfter vorkommen. Die unsicher ambivalente Bindung im arabischen Raum und die unsicher vermeidende Bindung im afrikanischen Raum. Das heißt natürlich nicht, dass alle Menschen aus diesen Kulturen eine unsichere Bindung haben. Wir sprechen hier immer von einer Tendenz. Es gibt viele Familien, die vorbildliche Beziehungen zu ihren Kindern pflegen. Und trotzdem ändert dies nichts an der Tatsache, dass sehr viele Kinder aus diesen Familien eine unsichere Bindung zu ihren Eltern haben. Da ist zum einen die unsicher ambivalente Bindung. Hier fühlt sich das Kind vor allem dann geliebt, wenn es Bedingungen erfüllt, sprich wenn es brav und angepasst ist. Die Bindungsperson reagiert aber für das Kind nicht zuverlässig, nicht nachvollziehbar, vorhersehbar. Es gibt einen ständigen Wechsel zwischen feinfühligem und dann wieder abweisendem Verhalten. Es werden Doppelbotschaften signalisiert, zum Beispiel nach einem Sturz, einerseits auf dem Arm nehmen und mit Körperkontakt trösten und andererseits schimpfen. Hör endlich auf mit dem Jammer. Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht rennen sollst. Und so weiter. Das Kind weiß nicht, woran es ist.
Sie haben aber noch von einer zweiten Art der unsicheren Bindung gesprochen, der unsicher vermeidenden Bindung, die man eher im afrikanischen Raum antrifft.
Ja, das Kind fühlt sich total alleine gelassen mit allem, was es belastet. Das heißt, die Bindungsperson weist die Signale des Kindes zurück. Vom Kind, das Angst hat und weint, weil es Schutz und Sicherheit sucht. Sie vermittelt dem Kind die Botschaft, dass es mit dem Stress schon alleine zurechtkommen muss. Dass es auf keinen Fall Körperkontakt, Hilfe und Unterstützung benötigt. Diese Bindungspersonen sind sehr auf Autonomie des Kindes bedacht. Es soll stressige Situationen alleine meistern. Wenn das Kind stürzt, schaut die Mutter nicht mal hin oder schimpft gleich und wendet sich körperlich wieder ab. Das ist die unsicher vermeidende Bindung.
Das ist alles sehr komplex, fordert Lehrkräfte. Haben Sie als Lehrerin Kinder mit solchen Bindungserfahrungen bzw. eben Nicht-Erfahrungen auch erlebt? Und vor allem, konnten Sie dies überhaupt erkennen?
Natürlich nicht so, dass ich jedes Mal dachte, ach ja, dieses Kind hat eine unsicher ambivalente Bindung. Ach ja, und dieses Kind ist ganz offensichtlich unsicher vermeidend gebunden. Aber eben schon so, dass ich oft das Gefühl hatte, irgendetwas verhindert, dass dieses Kind oder dieser Jugendliche auf sein Potenzial zugreifen kann. Wenn man sich dann vorstellt, wie das Erkunden und Lernen durch die unsichere Bindung gestoppt werden, wenn man an das Stresshormon Cortisol denkt, von dem Elim gerade erzählt hat, versteht man es besser und ist als Lehrkraft nicht mehr so schnell bei der Hand mit voreiligen Urteilen wie, die ist einfach zu schlecht begabt, der kann nicht denken. Aber wir dürfen hier auf keinen Fall verallgemeinern. Unsichere Bindung gibt es natürlich nicht nur bei zugewanderten Familien.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle betonen, was Ihnen beiden so wichtig ist.
Ja, das wäre jetzt mal wieder die Gelegenheit.
Also, dieser Podcast will nicht verallgemeinern und diskriminieren. Es ist uns bewusst, dass es auch jede Menge deutschstämmiger Eltern gibt, die in Bezug auf Bindung und Erziehungsstil unglücklich agieren. Das Wichtigste aber, es geht nicht um Schuld, sondern darum, dass etwas besser wird, was an vielen Stellen nicht passt. Nur wenn man bereit ist, genau hinzuschauen, kann es besser werden.
Ich habe das Thema Erziehung übrigens auch immer wieder mit den Schülerinnen und Schülern thematisiert. Da haben wir richtig gute Gespräche geführt. Einmal sagte mir ein Schüler mit Migrationshintergrund sehr ernst: Ich würde es bei meinem Kind gerne anders machen als meine Eltern. Ich würde es gerne mit mehr Liebe und weniger Strafe erziehen. Aber es geht ja nicht. Sonst wird es kein guter Mensch. So fest sitzt das.
Aber können Lehrkräfte überhaupt etwas tun, wenn die Eltern an ihrer Art der Erziehung festhalten?
Ich finde schon. Zwar sind die ersten Bindungspersonen in der Regel die Eltern, aber auch wir Lehrkräfte können Bezugspersonen sein. Diese Chance sollten wir unbedingt nutzen. Aus der Resilienzforschung weiß man ja, dass schon bei so manchem Kind eine einzige Bindungsperson bewirkt hat, dass sein Leben trotz widriger Lebensumstände und Risikofaktoren in gute Bahnen gelenkt wurde. Auch wir Lehrkräfte können für manche Schülerinnen und so manchen Schüler sehr, sehr wichtig sein. Außerdem können wir es ganz anders einordnen, wenn Kinder und Jugendliche nicht die Leistung zeigen, die von ihnen erwartet wird. Das muss eben noch lange nicht heißen, dass sie faul, unwillig oder dumm sind. Es kann sein, dass sie die Sicherheit nicht spüren, die für erfolgreiches Lernen nötig ist. Und dann ist Bindung glücklicherweise ja auch veränderlich. Wenn es uns gelingt, die Eltern zu erreichen und ihnen auf Augenhöhe etwas über sichere Bindung zu vermitteln, können wir dazu beitragen, dass sich zwischen dem Kind und seinen Eltern langsam eine unsichere in eine sichere Bindung umwandelt. Und schließlich, wenn wir uns vorstellen, welchen Gegensätzen unsere Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Erziehungsstile da Tag für Tag ausgesetzt sind, fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, manche Verhaltensweisen zu verstehen, die uns völlig unangebracht erscheinen.
Sollten die Lehrkräfte dann am besten auch auf autoritär umschwenken? Immerhin sind die Kids das so gewohnt und immerhin wären sie dann nicht mehr diesen Gegensätzen ausgesetzt. Das würde doch einiges an Konflikten, Missverständnissen und Co. vermeiden.
Nein, das wäre ein Trugschluss. Vordergründig und kurzzeitig funktioniert so zwar manches besser, aber es wird eben auch gar keine positive Entwicklung angestoßen.
Sehen Sie das auch so, Elim?
Ganz eindeutig ja. Es wird sich nie etwas ändern, wenn selbst die Lehrer in der deutschen Schule plötzlich autoritäres Verhalten an den Tag legen. Aber es muss sich etwas ändern, und zwar im positiven Sinne, zum Wohl der Kinder. Dringend.
Und damit dies geschieht, haben wir auch heute wieder versucht, Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Informationen an die Hand zu geben, damit so manche Situation und so manches Verhalten von SchülerInnen besser eingeordnet werden kann. Schalten Sie auch in der nächsten Folge zu, wenn wir uns mit dem schlechten Gewissen bzw. eben dem Nichtvorhandenen beschäftigen.